Ja, eigentlich bin ich nur Ersatzmann. Der Michael Tippner sollte heute hier stehen, der, ja, ich sag's mal so, der Chef von Fisch. Der ist aber zurzeit in der Ukraine unterwegs und irgendwie kam es dann, ich glaube, beim Telefonat mit dem Marco noch hin und her, dass er halt eigentlich gar nicht kommen kann. Ja, da ruft man dann den Christoph an und der kann. Genau. Ja. Vielleicht eine ganz kurze persönliche Vorstellung erstmal zu mir als Person, zu meiner Frau. Wir sind also Christoph und Birgit Nico aus Krauschwitz und gehören zur Gemeinde Bad Muskau. Ich habe also meine liebe Frau dabei und mitgebracht. Ja, da wir Männer tatsächlich sehr hilfsbedürftig sind oder hilfebedürftig sind, bin ich sehr froh, dass sie schon 39 Jahre an meiner Seite steht. Genau. Und ich bin sehr gerne oder wirklich sehr ungerne ohne sie unterwegs. Ich freue mich immer, wenn meine Frau dabei ist. Ja, außerdem ist sie die Mutter unserer 5 Kinder. Ich habe extra ein Bild ausgesucht, was schon ein bisschen älter ist als 10 Jahre, damit wir alle noch bisschen jünger rüberkommen. Genau. Macht man ja in den Zeitungen auch so. Man druckt ja immer Bilder ab, die so ein bisschen aktueller sind. Ja, inzwischen ist meine Frau auch Oma von fast 10 Enkelkindern. Noch nicht ganz. Im Moment sind es nur 9. Das 10. ist unterwegs. Ja, wir haben sehr viel Freude mit der Bande. Und wie gesagt, wir gehören zur Brüdergemeinde in Bad Muskau und das schon fast 50 Jahre oder über 50 Jahre, je nachdem, wann man das rechnet. Andere kennen uns vielleicht auch von daher. Wir waren zwischenzeitlich 7 Jahre im Schwarzwald, haben dort als Haus- oder Heimeltern fungiert. Genau, in der Schwarzwaldmühle in Besenfeld. Ist ja ein Freizeitheim der Brüdergemeinden in Deutschland. In der Zeit haben wir dann damals auch in so einer Gemeindegründungsarbeit mitgearbeitet in Dornstetten. Das ist so ein Nachbarort von Besenfeld, von Seewald. Ja, Ende 2020 ging es dann wieder zurück in die Lausitz aus, ja, familiären Gründen kann man eigentlich sagen, oder muss man sagen, da steht man dann vor so einem Umzugswagen und denkt, da ist jetzt alles drin, was so unser Leben ausmacht. So ein LKW voll. Viel mehr ist das nicht. Ja, das war also auch für uns ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Vielleicht ist noch ein wichtiger Gedanke oder eine Erklärung für manches, dass wir vor fast 22 Jahren also auch einen relativ schweren Verkehrsunfall hatten als komplette Familie mit allen Kindern dabei. Und das hat unser Leben schon ziemlich auf den Kopf gestellt. Es ist also alles ein bisschen anders gelaufen, als wir das so geplant hatten. Und ja, wir haben aber auch gelernt im Laufe der Jahre, Gott verfolgt mit allem, was er tut, was er zulässt, auch in unserem Leben irgendwie einen Plan, hat ein Ziel damit. Ich denke, das werden viele von euch auch schon erlebt haben und erleben. Ja. Seit Januar 21 sind wir also beide bei Fisch Lausitz angestellt, Birgit und ich. Zu dem werde ich also gleich noch was sagen, zu diesem Verein. Ich selbst bin ja seit Beginn dieses Jahres jetzt Privatier, sagt man es ganz vornehm, glaube ich, ne? Oder so, also Rentner, genau. Ich bin also seit Januar Rentner, ich genieße das auch ein Stück. Von daher ist das Leben doch ein ganz schönes Stück entschleunigt. Man hat mehr Zeit, das ist gut. Ja, die meisten von euch, die kennen ja diesen Verein Fisch, um den es uns heute ein Stück gehen soll. Ich möchte euch dann noch ein geistliches Wort mitgeben, also eine kurze Predigt halten. Aber zuvor wollen wir noch ein bisschen was zu Fisch sagen. Ich weiß, dass der Michael Tippner schon mal hier war, weiß aber nicht genau, was er euch gesagt hat. Es kann also sein, manches überschneidet sich oder ist vielleicht doppelt oder wird euch erneut ins Gedächtnis gerufen, wie auch immer. Mit dabei haben wir noch zwei Männer von Fisch. Einmal den Ralf und den, ihr werdet sie gleich noch kennenlernen, genau, und den Robert. Beides Männer, die schon länger bei Fisch sind. Und ich denke, man kann sagen, wir sind inzwischen gute Freunde, haben uns schon eine ganze Weile kennengelernt. Der Robert, der arbeitet sehr viel mit meiner Frau zusammen im Café. Und er sagt mir immer, Christoph, wenn du mehr bei deiner Frau sein willst, dann mach doch mal ein Praktikum im Café. Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht dazu durchgerungen. Nicht wegen meiner Frau, sondern wegen dem Praktikum. Ja, und der Ralf, der ist jetzt wieder relativ neu bei uns, war zwischendurch nochmal zu einer Therapie, er wird gleich was dazu sagen. Wir haben heute schon auf der Herfahrt so gesprochen, das ist sozusagen vielleicht das Mädchen für alles oder der Mann für alles. Genau. Sie werden ein kurzes Zeugnis sagen und ich staune über Ihren Mut, den Sie haben, freue mich darüber, dass Sie das dann tun wollen. Ja, warum machen Sie das? Ich denke, das sind Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch negative Erfahrungen in ihrem Leben. Und indem man das weitergibt, kann man wirklich anderen Menschen damit helfen, denke ich, sie vielleicht vor bestimmten Dingen zu bewahren, vielleicht auch herauszuhelfen. Von daher können das solche Leute wirklich am besten, die da auch gewisse Erfahrungen haben. Ja, zunächst also nochmal ein paar Informationen zu unserem Verein. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, ich sehe das eigentlich so ganz gut, da muss ich hier nicht weiter drücken. Das ist also der Fisch Lausitz e.V. Der Name sagt schon, kommt aus der Lausitz. Ihr habt ja auch Wurzeln, na Wurzeln nicht, aber Kontakte in die Lausitz, zumindest über Kreisis. Wenn man es ganz streng nimmt, sind wir sogar ganz über viele Kurven verwandt. Genau. Der Hauptsitz dieses Vereins ist ja in Weißkeisel, das ist also bei Saga, bei Krauschwitz, Bad Muskau, das ist also dort die Ecke direkt an der polnischen Grenze gelegen. Wer sind wir? Muss ich doch mal hier weiterklicken, dass ich... Ja, wir sind also ein Verein, der sich um suchtkranke Leute kümmert. Ihr könnt hier einiges lesen, einige Informationen. Der wurde gegründet 2004, existiert also schon eine ganze Weile, das heißt nächstes Jahr wird 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich denke, das werden wir auch feiern als Verein. Wir haben inzwischen mehrere Häuser, dazu werde ich gleich im Einzelnen noch was sagen, zu den Häusern. Es ist also eine ziemlich vielfältige Arbeit. Das ist das erste Haus, das ist das Haus Jona, das ist das sogenannte Vorsorgehaus. Hier kommen also Leute hin, also Männer kommen da hin, die aus der Sucht aussteigen wollen, das heißt, meistens geht dann oder folgt diesem Wunsch danach eine Entgiftung, die gemacht werden muss, im Krankenhaus meist. Und dann kommen sie zu uns und warten bei uns die Zeit, bis sie dann zu einer Therapie kommen. Diese Zeit ist ja besonders schwierig, man muss ja trocken bleiben oder um dort trocken zu bleiben und so weiter. Kommen die Leute zu uns ins Jona. Das war hauptsächlich auch so, mit meinem Arbeitsgebiet. Das heißt, die Leute oder die Männer werden dort beschäftigt. Das heißt, sie müssen gewisse Arbeiten verrichten müssen oder sollen auch lernen, wieder einen strukturierten Tagesablauf zu haben, den Tag einzuteilen, sich nützlich zu machen. Sie bekommen Hilfe bei allen behördlichen Sachen, die geklärt werden müssen, bevor man auch in so eine Therapie geht. Ja, manchmal haben wir Leute bei uns gehabt, auch schon, die hatten gar nichts mehr, keine Krankenversicherung, keine Arbeit, nichts. Die kommen dann auch zu uns und dann muss halt alles wieder irgendwie angeschoben werden. Das passiert also alles so in diesem Haus Jona, in diesem Vorsorgehaus. Dort wird auch meistens gekocht für alle. Das sind manchmal auch, nicht 30 Portionen. Meine Frau nickt. Die muss das auch manchmal machen, genau. Und ein wichtiges Anliegen und ein wichtiger Gedanke ist eigentlich wirklich, dass die Leute dort Gott kennenlernen. Das ist wirklich ein Anliegen. Es sind also meist nicht Christen, die dorthin kommen, sondern Leute, die von Gott noch gar nichts gehört haben, die nichts wissen. Sie bekommen dann dort Ja, in der Bibel werden, nehmen an Hauskreisen teil, fahren in umliegende Gemeinden zu Gottesdiensten und so weiter. Und es ist wirklich eine sehr schöne Erfahrung, die wir machen, dass viele Leute oder viele Männer sich bekehren, ein Leben auch mit Gott anfangen, mit Jesus Christus anfangen. Und ich sage immer, und das lehrt eigentlich auch die Erfahrung, dann ist wirklich die Chance am größten, ja, dass sie das alles packen. Das ist wirklich auch eine Erfahrung, denke ich. Das ist nochmal das Haus Jona von vorn. Dann haben wir ein Nachsorgerhaus. Das heißt, es ist auch im selben Ort, im Reiskreisel. Wenn die Leute also von der Therapie kommen, dann kommen sie in diese Nachsorge. Das heißt, sie verbringen dann da noch eine gewisse Zeit auch in ja, Wohngruppen, in einer gewissen Gemeinschaft und sollen dort wieder vorbereitet werden auf den Wiedereinstieg ins ganz normale Alltagsleben. Das dauert halt, je nachdem, entsprechend lange oder eben auch nicht, wie die Entwicklung da vorwärts gehen. Soll noch so ein bisschen eine bewahrte Atmosphäre eigentlich sein. Auch dort die Leute werden beschäftigt, arbeiten dort in Holzwerk, in der Holzwerkstatt zum Beispiel, auf dem Grundstück. Wir haben noch ein drittes Haus, wozu ich gleich was sagen werde. Dort geht es also schon sehr viele Jahre. Ist dieses Haus eine Baustelle? Da sage ich gleich was dazu. Das ist jetzt nochmal das Haus Kaleb, ist das, dieses Nachsorgehaus. Das ist jetzt nochmal von der Straßenseite aus gesehen. Ja, das ist jetzt das neue Haus, was seit einigen Jahren ausgebaut, umgebaut, erweitert wird und wurde. Jetzt, denke ich, befinden wir uns in der Endphase der Fertigstellung. Das ist ein sehr großes Haus in Hoyerswerda. Das ist also auch so eine größere Stadt. Eigentlich muss man sagen, so ein, ja, zum großen Teil auch DDR-Plattenbau mit viel Potenzial, negativem Potenzial. Und dort soll auch so ein Café entstehen. Also so ein Begegnungscafé, wie wir das schon im Weißwasser haben, auch von Fisch. Neben diesem Café auch Wohnungen oder Wohnmöglichkeiten für Männer, die also dann auch wieder vorbereitet werden sollen auf den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben, ins Leben überhaupt. Die können also dort auch wohnen, auch noch in einer gewissen bewahrten Atmosphäre. Ja, das wird alles sehr schön, das ist es von vorne, also ein recht großes Haus mit sehr viel Aufwand rekonstruiert. Vorne, das ist jetzt die Eingangstür, die eigentliche Eingangstür, rollstuhlgerecht, also behindertengerecht auch. Das sind jetzt mal ein paar Fotos von innen. Links, da seht ihr den Hausflur von diesem Haus. Da hat man versucht, so Altes mit Neuem zu verbinden. Das ist eigentlich recht gut gelungen, denke ich. Und rechts, das wird dieses neue Begegnungscafé in Hoyerswerda. Das soll also da entstehen, wo also Leute hinkommen können, ja, die Probleme haben, die einfach ja mal reden wollen, die ja vielleicht alleine sind, wie auch immer. Das sind dann mal so Zimmer, die sind also jetzt schon bewohnt inzwischen, wo auch dann Gäste wohnen, Männer wohnen. Also ist alles sehr schön geworden jetzt inzwischen, denke ich. Ja, das ist auch noch ein Zweig unserer Arbeit. Das ist das Café Kompass in Weißwasser. Das ist auch eine größere Stadt und hier ist es inzwischen so, also da können auch Leute hinkommen, die einfach irgendwie mal reden wollen, die einen Kaffee trinken wollen, die ein Stück Gemeinschaft suchen. Es gibt also Leute, die kommen jeden Tag dorthin für eine gewisse Zeit, halten sich dort auf. Dort kostet der Kaffee nichts und der Kuchen, also kostet nichts, stimmt nicht. Wir sagen immer auf Spendenbasis, wenn jemand was dafür geben will, kann er das gerne tun. Da gibt es also so einen Kasten, wo man was reinwerfen kann. Der Kuchen wird gebacken von Frauen aus umliegenden Gemeinden. Da gibt es also so eine Kuchenbackgruppe. Meine Frau, die ist da immer verantwortlich dafür, dass da noch Kuchen da ist. Also sie musste entweder in die Gruppe schreiben oder selber backen. Genau. Also bei uns gibt es fast immer einen Kuchen im Backofen. Integriert ist noch so ein gewisses oder ja übersichtliches Angebot von christlichen Büchern, was Leute dort auch kaufen können. Es gibt separate Veranstaltungen wie so ein Ü60-Treffen. Da darf ich inzwischen auch schon teilnehmen, wo also ein kurzer Input gegeben wird an an Leute, die dorthin kommen, an Gäste, wo man hinterher reden kann, Kaffee trinken kann und so weiter. Es gibt auch andere Veranstaltungen, ja. Das läuft inzwischen sehr gut und wird sehr gut angenommen, auch in der Stadt. Ja. Das ist jetzt mal meine Frau in Aktion. Es gibt auch immer wieder mal Praktikanten, die wir da haben, die dann da ein bisschen mithelfen. Genau. Das ist auch noch ein Zweig unserer Arbeit. Es werden Schuleinsätze gemacht in Schulen, zu denen wir Verbindung haben, wo wir also präventiv arbeiten, wo Leute ja von uns berichten über Gefahren von Drogenkonsum, von Alkoholkonsum, übermäßigem Alkoholkonsum und so weiter. Meistens sind dann auch Leute mit dabei von unseren Gästen, die ein Zeugnis geben, die berichten, wie es ihnen ergangen ist. Das ist einfach so eine präventive Geschichte. Ein wichtiger Gedanke ist auch, die Leute, wenn sie von der Therapie kommen, wenn sie Christen geworden sind, sie in Gemeinden zu integrieren. Da gibt es also auch verschiedene Gemeinden. Wir haben links zum Beispiel eine Taufe am Geierswalder See. Das ist also Senftenberg, Hoyerswerda. Dort ist eine charismatische Gemeinde, sehr aktiv in Hoyerswerda. Da sind also einige von unseren Männern inzwischen auch integriert. Rechts, das ist eine Taufe in Bad Buskau in unserer Gemeinde. Da sind also auch inzwischen einige dieser Männer integriert, kommen auch regelmäßig zu Gottesdiensten, haben auch dort Taufen. Das sind grenzwertige Taufen, also direkt im Grenzfluss. Deswegen, genau, wir taufen oder haben schon ab und an mal in der Neiße getauft. Ist jetzt nicht besonders sauber, das Wasser, aber dafür sind die Leute hinterher sauber, wenn sie getauft sind, ja. Ja, seht ihr nochmal so ein paar Bilder davon, genau. Ja, das ist unser Team, das ist inzwischen ganz schön eingeschmolzen. Also es sind inzwischen vielleicht noch 6, 7 Mitarbeiter, angestellte Mitarbeiter. Ja, dann noch ein paar Ehrenamtliche, so. Ja, wir suchen immer wieder Mitarbeiter. Das ist so dann dringend benötigt. So, jetzt bin ich schon eins zu weit. Jetzt wollte ich erst gerne nochmal den Ralf und den Robert bitten. Die wollen euch jetzt noch ein kleines Zeugnis sagen von sich, von ihrem Leben, was sie erlebt haben. Und dann überkommt ihr.
Ja, ich bin der Ralf, bin 1986 in Görlitz geboren. Und ich bin seit 17 Jahren mit Jesus unterwegs. Ich habe halt auch meine Höhen und Tiefen gehabt, habe eine Zeit lang im Westen gewohnt. Und da ist dann alles, also der Boden unter meinen Füßen weggebrochen. Ich bin wieder mit der Sucht in Kontakt getreten. Also ich habe Cannabis und Amphetamine konsumiert und habe total den Bezug zu Gott verloren. Und dann bin ich hier runtergezogen, bin dann wieder, habe halt mir mein Herz gefasst, habe halt gesagt, komm, du musst was ändern in deinem Leben und bin wieder zu Fisch. Und ja, das war dann so gewesen, dass ich jeden Morgen 5 Uhr wach war und nicht wusste, was soll ich denn jetzt machen? War ja noch keiner wach, habe ich erstmal Kaffee gekocht, ne? Und dann lag die Losung da, dann habe ich wieder angefangen, in der Losung zu lesen. Und dann ging es los, dass ich hinten im Garten angefangen habe zu beten und halt Gott gefragt habe, was soll ich machen? Und er hat mir halt gesagt, mach eine Therapie. Das war so, also ich hatte auch Gespräche darüber gehabt, das wurde aber immer so ausgelegt, ja, du darfst entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Und ich habe dann halt die Therapie gemacht, bin dann ins neue Land, das ist in Niedersachsen, ist eine schöne Ecke da. Und dann war mir aber erstmal, ich mache das 5 Monate. 5 Monate ist alles in Ordnung, dann komme ich wieder zu Fisch. Aus 5 Monaten wurden 9 Monate. Und ich bin sehr dankbar für die Zeit da oben gewesen. Und dann kam natürlich die Entscheidung, was machst du jetzt? Wie geht's weiter? Was machst du nachsorgemäßig? Bleibst du da? Gehst arbeiten? Und das war wieder so ein Ding, wo ich wieder Gott gefragt habe, was soll ich machen? Soll ich Geld verdienen gehen? Aber irgendwie war immer so, das ist, Geld verdienen ist nicht alles, ne? Und ich war dann mit Micha in Verbindung, hab halt mit dem telefoniert und der meinte halt, Ralf, du kannst gerne zu uns kommen und ich hab halt eine Idee, du könntest bei uns den Bufti machen, ne? Also, dann dachte ich so, hast du ja gar nichts, ne? Aber irgendwie hatte ich halt das Gefühl, ey, das ist von Gott, mach das. Und seitdem bin ich jetzt bei Fisch wieder, mach da meine Nachsorge und möchte da mein Bufti machen, genau. Und ja, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Die Gemeinschaft da ist sehr gut. Ich bin da sehr dankbar dafür, für die Häuser, die es da gibt. Genau, das ist was von mir. Und wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, ich bin ja da.
Oh, du bist doch hier. Jetzt hört man den. Ja, wie schon gesagt, ich heiße Robert, komme ursprünglich aus Hoyerswerda und habe mich eigentlich schon 2010 bekehrt in einer Elim-Gemeinde, also in einer charismatischen Gemeinde in Zittau, und bin aber nach sehr vielen Jahren Trockenheit und Cleansein wieder rückfällig geworden, habe mich sehr weit von Gott entfernt und habe mich dann irgendwann mal dann von der Entgiftung aus entschieden, nochmal was zu machen, ne? Was auch wieder länger braucht an Zeit, um wieder trocken und clean zu werden. Und bin dann nach Zittau, zu Fisch, nach Weißwasser, und ja, bin jetzt wieder am Gott dran und suche ihn, und gibt so manchmal Probleme, wo ich nicht unbedingt so Heilsgewissheit habe, aber ich bin da immer wieder dran, bin im Gebet, versuche zu lernen und Dinge umzusetzen, die ich so verstehe, und ja, arbeite, also habe hier auch Vorsorge gemacht bei Fisch, bin dann zu einer Therapie, dann Teen Challenge, das ist auch eine christliche Therapie in Emsland, also oben an der Küste in der Nordsee, und bin dann mit zur Nachsorge gegangen, und da arbeite ich jetzt in so einem Café, das macht mir sehr viel Spaß. Man lernt immer neue Leute kennen und ich kann irgendwie dienen und irgendwie was machen so und habe da auch Freude und bin jetzt schon länger in der Nachsorge, und das wird bei mir jetzt voraussichtlich so sein, dass ich so in der nächsten Jahreshälfte auch, zwar auch begehe, so eine WG wohnen, aber dann außerhalb der vom Tisch, wo ich dann auch mehr in die Selbstständigkeit komme, und ja, und gib mein Bestes halt, ne?
Okay. Ja, der Robert ist der beste Mitarbeiter von meiner Frau, sagt sie jedenfalls immer. Hat sich gut eingearbeitet im Café. Ja, wir wollen auch uns noch einen kurzen Bibeltext ansehen und ein paar Gedanken dazu hören. Die Heilung eines Taubstummen, Lukas, in dem Markus 7, Vers 31 bis 37 möchte ich lesen. Jesus verließ die Gegend von Tyrus und ging über Sidon zum See von Galiläa mitten in das 10-Städtegebiet. Dort brachten sie einen tauben Mann zu ihm, der nur mühsam reden konnte, und baten Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Kranken und berührte dann dessen Zunge mit Speichel. Schließlich blickte er zum Himmel auf und sagte zu dem Mann: Ephata, öffne dich. Im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Jesus verbot den Leuten, etwas davon weiterzusagen. Doch je mehr es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Immer wieder sagten sie: Wie wunderbar ist alles, was er macht. Tauben gibt er das Gehör und Stummen die Sprache. Ja, Jesus befindet sich hier im 10-Städtegebiet, haben wir gelesen. Das ist also ein Gebiet nordöstlich von Palästina. Hier hatten sich 10 Städte zusammengetan, deswegen nennt man das 10-Städtegebiet, um sich ja wirksamer gegen Überfälle von Beduinen zu schützen, speziell die Handelsstraßen eben zwischen diesen Städten. Und in diesem Gebiet, das war also ja tiefstes heidnisches Gebiet eigentlich, wird hier ein Taubstummer zu ihm gebracht. Ja, taubstumm. Eine sehr schlimme Krankheit. Dieser Mann konnte also nicht hören und demzufolge auch nicht reden. Wenn man nicht hören kann, ja, kann man meist auch nicht reden. Eine furchtbare Krankheit, eine Krankheit, die sicherlich sehr einsam macht, die einen irgendwie abschneidet von der Umwelt, die einen isoliert. Wer ein bisschen schwerhörig ist, also ich bin das. Meine Mutter hat schon immer gesagt, Christoph, wenn du nicht hörst, kriegst du ein paar hinter die Ohren. Ja, inzwischen ist es so, ich habe also ein paar hinter den Ohren. Und ja, wenn man in so großen Versammlungen ist oder bei Familienfeiern oder ähnlichem und es sind sehr viele Geräusche da, dann schaltet man irgendwann ab, weil einem das einfach zu laut ist oder zu viel ist. Und ja, wenn man nichts hört auch. Also Schwerhörigkeit macht schon im Gewissen einsam. Aber wenn man gar nichts hört, dann ist das natürlich noch viel dramatischer. Hier steht, dass der Mann mit Mühe reden konnte. Also man kann davon ausgehen, dass er vielleicht nicht von Geburt an taubstumm war, sondern dass das eine Krankheit war, die dann erst gekommen ist. Und in dem Fall verlernt man das Reden natürlich auch schnell. Wir haben also gelesen, dass er nur mit Mühe reden konnte. Das könnte eine Ursache dafür sein. Auf alle Fälle war er taubstumm, eine schlimme Krankheit. Und wir wollen das ja ein Stück übertragen, auch in unser Leben. Und da kann man wirklich sagen, in diesem Bild von diesem taubstummen Mann erkennt man schon so ein Stück den Zustand der Menschen, die ohne Gott leben. Ne? Sie sind einfach taub für das, was Gott ihnen sagen will. Sie sind taub für das Reden Gottes. Sie können mit Gott nicht kommunizieren. Sie können nicht mit Gott leben. Die Kommunikation zwischen Gott und Mensch, die ist quasi total gestört, nahezu unmöglich. Das ist die Situation der Menschen, die ohne Gott leben. Eigentlich muss man das so sagen. Passiert ist das durch den Sündenfall. Da ist wirklich alles kaputt gegangen. Wir haben gerade in der Gemeinde, machen so eine Aktion, Gemeinde liest Bibel, das erste Buch Mose durchgelesen, so die ersten Kapitel. Da ist mir das ganz neu aufgefallen. Nach dem Sündenfall ging das so rapide bergab. Wir können jedes Kapitel danach anschauen. Da kam Ehebruch, da kam viel Ehe, da kam Mord, da kam der Tod an sich. 1. Mose 4 oder 5 wird davon geredet und er starb. Also ist nur noch von Tod die Rede. Und das zieht sich fort durch das ganze 1. Mosebuch. Andererseits sehen wir auch in fast jedem Kapitel irgendwo so dieses Licht durchleuchten, dass Jesus auf Jesus hin. Es fängt an mit der Arche, mit diesem Abimelech, mit dem hohen Priester. Und da gibt es also ganz viele Beispiele, die wir anführen könnten. Das würde jetzt zu weit führen. Also passiert ist diese ganze Situation durch den Sündenfall und nach dem Sündenfall ist es wirklich so, dass der Mensch eigentlich nicht mehr mit Gott kommunizieren kann. Gleich nach dem Sündenfall versteckt sich der Mensch vor Gott. Gott muss ihn rufen, muss ihn suchen. Im Himmel. Ja, und seither ruft Gott wirklich, auch heute noch ruft Gott Menschen. In Apostelgeschichte 28, Vers 27 können wir das lesen. Muss ich doch hier weiterklicken. Und das Herz dieses Volkes ist hart, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen machen sie zu. Sie wollen mit den Augen nichts sehen, mit den Ohren nichts hören und mit dem Herzen nichts verstehen. Sie wollen sich nicht bekehren, dass ich sie heilen könnte. Das ist der Zustand der Menschen heute, das ist der Zustand der Menschen ohne Gott. Das ist der Zustand auch dieses Taubstumm hier gewesen. Ich könnte es auch so formulieren, die Leitung zwischen Gott und dem Menschen, die ist unterbrochen, sie ist kaputt. Aber wie gesagt, Gott hat Geduld und er ruft die Menschen immer wieder. Und genau dazu ist Jesus auch auf diese Welt gekommen. Das lesen wir in Jesaja 35, Vers 5. Dann lässt er Blinde wieder sehen und schenkt den Tauben das Gehör. Und hier geht es um den Herrn Jesus, prophetisch vorausgesagt. Der Lahme springt dann wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh. Das ist das, was Menschen erleben können, wenn sie mit Jesus, mit Gott in Berührung kommen, wenn die Kommunikation wieder in Ordnung kommt. Gott will die Gemeinschaft mit den Menschen, mit jedem Menschen. Ja, jetzt wollen wir noch mal ein Stück in diesen Text hineinschauen. Wir haben gelesen, andere oder in der Bibel hier bei uns werden sie mit sie bezeichnet, bringen den Taubstummen zu Jesus. Also andere Menschen oder Menschen bringen diesen Taubstummen, diesen Kranken zu Jesus. Und jetzt folgen speziell so ein paar Gedanken von mir, die sich an Menschen richten, die Jesus kennen. Gibt ja wahrscheinlich die meisten hier im Raum, sind Leute, die Jesus kennen, die mit ihm leben. Ja, die Gedanken jetzt folgend sind hauptsächlich für uns. Ja, vielleicht waren das auch damals hier Freunde, Verwandte oder Bekannte von diesem Taubstummen, die ihn zu Jesus brachten. Jedenfalls wussten sie von Jesus. Deswegen haben sie ja diesen Taubstummen auch zu Jesus gebracht. Und man muss wirklich sagen, auf alle Fälle waren das keine Egoisten, die also nicht nur an sich selbst dachten, diese Leute, sondern sie wollten, dass auch andere diesen Jesus kennenlernen, eben auch dieser Taubstumme. Das war ein wirklich wichtiger Gedanke, den diese Leute hatten, ein guter Gedanke. Sie wollten, dass auch dieser Taubstumme Jesus kennenlernt, dass er geheilt wird. Es waren also Leute, die ihre Erfahrung mit Jesus nicht für sich behielten, sondern sie ja auch anderen Menschen schenken wollten, mit ihnen teilen wollten. Sie bringen also diesen Taubstumm zu Jesus. Das ist ja auch eine Aufgabe von uns Christen, von uns Kindern Gottes, dass wir Menschen zu Jesus bringen. Dass wir nicht nur an uns selbst denken. Ja, was tun sie weiter? Sie bitten Jesus für ihn. Sie bitten Jesus für den Taubstumm. Also diese Menschen kommen zu Jesus und fragen ihn, ob er nicht diesem Taubstumm helfen könnte. Hier die Frage an uns. Ja, beten wir für andere Menschen? Bringen wir sie zu Jesus, auch im Gebet zum Beispiel? Liegt uns die Heilung von Bekannten, Verwandten? Ja, liegt uns das am Herzen? Auch von anderen Menschen, vielleicht von unseren Nachbarn? Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Hinweis für uns. Das ist eine Aufgabe, die wir als Christen haben. Nicht nur einer, sondern alle. Aber eins wissen diese Leute eben auch. Sie wissen, dass sie diesen Mann nicht heilen können. Das wissen sie. Deshalb haben sie ihn ja zu Jesus gebracht, eben weil sie ihn nicht heilen können. Aber sie wissen, wer das kann. Und das ist auch so ein wichtiger Gedanke für uns. Auch wir können Menschen nicht bekehren, auch wenn sie zu Fisch kommen. Wir können den Leuten nicht den Glauben überstülpen. Wir können ihnen nur von Jesus weitersagen. Wir können sie nur teilhaben lassen an unserem Leben. Und ein wichtiger Gedanke. Jetzt muss ich gerade mal hier zu weit gedrückt. Genau, das ist dieser dritte Punkt. Sie, also die Menschen oder wir, können Menschen nicht bekehren, aber wir können sie zu Jesus bringen. Das können wir aus dieser Geschichte wirklich lernen. Die Leute, die haben das gemacht. Auch für uns ist das wichtig. Ach, vorher, das war noch so ein Vers aus Psalm, zu diesem Gedanken, dass wir Menschen nicht bekehren können. Wir können sie nur zu Jesus bringen. Also von uns Menschen kann das niemand. Aber das, was wir tun können, das wollen wir tun. Wir können sie zu Jesus bringen und für Jesus, für diese Menschen bitten, für sie beten. Das ist wirklich eine Sache, die wir tun können. Das ist die Frage also an uns. Haben wir diesen Blick für Taube, für Kranke, für Stumme? Haben wir diesen Blick für Einsame oder Abgerutschte vielleicht? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder auch stellen lassen wollen. Was tut Jesus? In unserem Text, da wollen wir hineinschauen. Was tut Jesus mit Menschen, die zu ihm kommen oder die zu ihm gebracht werden? Und das sind jetzt hauptsächlich Gedanken, die sich an Leute unter uns richten, die Jesus noch nicht kennen, die vielleicht noch keine Erfahrung mit ihm gemacht haben oder die sich noch nicht für ein Leben mit ihm entschieden haben. Für die also jetzt ganz speziell auch die Gedanken im Nachfolgenden. Was tut also Jesus mit den Menschen, die zu ihm kommen? Und das sehen wir hier an dem Beispiel dieses Taubstumm. Das Erste, was er tut, er nimmt ihn beiseite. Was sagt uns das? Also dieses, dass Jesus Kranke, die zu ihm gebracht werden, beiseite nimmt, das lesen wir ganz oft in der Bibel. Das ist nicht nur die einzige oder einzigste Stelle, wo wir das lesen. Jesus nimmt ihn beiseite, das heißt, er macht aus dieser Heilung keine Show oder sowas. Ne? Er nimmt ihn einfach beiseite und daraus folgt dann gleich auch der zweite Gedanke. Er bringt ihn quasi zur Ruhe. Er schafft damit eine Plattform. Also Jesus ist mit diesem Kranken alleine. Er will mit ihm alleine sein. Das tut Jesus vielleicht auch heute, oder tut Jesus auch heute mit Menschen. Das ist auch sehr umsichtig, muss man sagen, oder ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, sehr gefühlvoll oder sehr umsichtig von Jesus, dass er diesen Mann zur Seite bringt. Das ist sehr verständnisvoll. Wenn wir bedenken, dass er taubstumm war, also nichts gehört hat, und so eine Volksmenge verursacht ja auch einen gewissen Geräuschpegel. Und wenn er diesen Kranken jetzt heilen will, der hört dann auf einmal wieder, da wäre er wahrscheinlich zu Tode erschrocken, der Taubstumme, über den Lärm oder so. Also wenn man das mal so von der Seite sieht, muss man wirklich sagen, Jesus ist ganz verständnisvoll hier auch für diesen Taubstumm oder ja, diesem taubstummen Mann gegenüber. Und ein anderer Gedanke ist sicherlich wirklich auch der, dass die Bekehrung tatsächlich eine ganz persönliche Sache zwischen einem jeweiligen Taubstummen oder Kranken oder einem Menschen und Jesus selbst ist. Also jeder Mensch muss sich selbst entscheiden, muss mit Jesus selbst, mit ihm persönlich ins Reine kommen. Bekehrung findet ganz allein zwischen Gott, Jesus und dem jeweiligen Menschen statt. Ja, was tut Jesus dann weiter? Und das mutet uns etwas komisch an und hört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an. Er legt seine Finger in die Ohren, berührt die Zunge mit Speichel. Was könnte man daraus lernen? Ich meine, das waren die Krankenstellen des Taubstummen. Die Zunge, die Ohren. Und man könnte das vielleicht so formulieren, Jesus berührt die Wundenpunkte dieses Taubstummen. Genau das, die Probleme, die er hat, die berührt Jesus. Genau da geht Jesus ran, an die Wundenpunkte im Leben dieses Taubstummen. Und das tut Jesus auch bei uns, wenn wir zu ihm kommen. Er reagiert auf unsere wunden Punkte, auf unsere Fehler, auf unsere Probleme, die wir haben, auf unsere Krankheit, auf unsere Not. Ein weiterer Gedanke, wenn wir fragen, was tut Jesus dann? Er blickt zum Himmel und seufzt. Auch das tut Jesus und wir können uns auch hier fragen, warum blickt er zum Himmel und warum seufzt er? Und ich denke, man kann wirklich sagen, es macht ihm zu schaffen, wenn er die Menschen sieht, wenn er uns Menschen sieht, ja, die wir krank sind, die wir so manches Problem haben, Alkoholproblem, Drogenproblem. Es gibt auch noch andere Probleme, die wir haben können. Das tut Jesus wirklich leid. Er seufzt darüber. Er überschüttet diesen Mann nicht mit irgendwelchen Vorwürfen oder so, sondern er seufzt über diesen Menschen, es tut ihm wirklich weh. Und dieser Blick zum Himmel, der bringt sicherlich zum Ausdruck, dass er Kontakt auch mit seinem Vater aufnimmt. Also, dass er wirklich versucht, den Willen seines Vaters zu erkennen, zu tun. Ja, was folgt dann? Und ich denke, das ist wirklich das Entscheidende, was wir hier in dieser Begebenheit lesen. Dann spricht er ein Wort. Er sagt, Ephata. Öffne dich. Jesus spricht ein Wort und heilt damit den Taubstumm. Das ist wirklich faszinierend, was so ein Wort von Jesus ausrichtet, oder? Ich musste auch im 1. Mose wieder darüber staunen, da haben wir es ganz oft gelesen. Gott sprach und es geschah. Gott spricht ein Wort und es passiert was. Was sagt uns das? Ich denke, das sagt uns wirklich, dass Gottes Wort, die Bibel, hat Macht. Das, was Gott sagt, hat Macht, das kann heilen, das kann Wunder bewirken. Wir sehen es in der Bibel ganz oft. Gott redet, uns passiert was. Ich habe hier noch eine Bibelstelle, denn kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Also Gottes Wort ist wirklich auch in der Lage, Menschen zu verändern. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, auch in einem Fischbericht. Es ist ganz wichtig, dass die Leute Gott kennenlernen. Sein Wort, die Bibel, kann wirklich verändern. Hat die Macht dazu. Ja, deswegen ist es wirklich oft so, gerade wenn sie ins Jona kommen, die Leute noch nie Bibel gelesen haben, also dann bekommen sie eine Bibel geschenkt oder so und fangen an, Bibel zu lesen. Das ist wirklich das, was Menschen verändern kann, was uns verändern kann, jeden von uns. Gott, sein Wort, kann uns verändern. Ja, und die Reaktion in unserem Bibeltext, die folgt ja prompt. Sogleich schreiben manche Übersetzungen oder in anderen steht in demselben Augenblick. Also wenn Gott spricht, wenn Gott was tut, dann passiert was und das wirklich sogleich oder in demselben Augenblick. Wenn du dich mit seinem Wort, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst und sie erwartungsvoll und fragend liest, dann wirst du die Macht seines Wortes erfahren. Ich denke, das können viele von uns bestätigen, dass sein Wort in uns auch immer wieder Veränderung bewirkt. Auch wenn wir schon länger mit Gott leben, immer wieder brauchen wir ja sein Wort, was in uns irgendwas verändert, was bewegt. Ja, ich denke, das erleben wir auch, wenn wir vielleicht 50 Jahre auf dem Glaubensweg unterwegs sind. Das erleben wir immer wieder und staunen immer wieder auch über sein Wort. Römer 10 ist so ein Vers. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Ich habe jetzt hier dazu geschrieben, des Wortes und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Die Bibel ist wirklich, sein Wort ist die Grundlage für alle Veränderungen auch in unserem Leben. Das ist gut, wenn wir das lernen, wenn wir das erkennen. Ja, er weiß genau, der Jesus oder Jesus weiß ganz genau, wo es bei dir und mir klemmt und will das in Ordnung bringen. Nicht nur bei Kranken, sondern auch bei uns Christen gibt es immer wieder solche Dinge. Aber Jesus will das in Ordnung bringen und genau das ist eigentlich das, was wir Bekehrung nennen. Wenn Jesus in unser Leben eingreift, wenn er uns verändert, wenn er uns umgestaltet, sein Wort an uns arbeitet. Zusammenfassend nochmal das Ergebnis dieser kleinen Begebenheit oder dieser Geschichte hier aus dem Neuen Testament. Er, und hier geht es um den Taubstummen, er kann wieder hören. Ist in Ordnung gekommen. Er kann wieder reden. Auch das ist passiert. Er kann wieder reden. Und was auch sehr wichtig ist, er redet richtig. Und ich habe überlegt, was kann das bedeuten? Er redet wieder richtig. Also normal, was ist normal? Aber er redet wieder normal. Ich denke, das heißt so viel, er ist wieder auf der richtigen Spur. Er ist wieder auf die Spur gebracht, so würde ich es ausdrücken. Und das erleben wir auch bei Leuten von uns oder bei Fisch. Es ist schön, wenn die Leute wieder in die richtige Spur kommen, wenn sie wieder auf den richtigen Weg kommen. Das zu sehen macht Freude und das bringt, das bringt auch Segen, nicht nur für die, die es betrifft, sondern auch für uns. Abschließend nochmal dieser Vers. Sie waren vor Staunen völlig außer sich. Immer wieder sagten sie, wie wunderbar ist alles, was er macht. Das ist das Entscheidende, was er macht. Tauben gibt er das Gehör und stumm die Sprache. Ja, so ist unser Gott. Amen.